Die Basis für Feminismus ist Empathie.
Wir leben in einer sexistischen, patriarchalen, rassistischen Gesellschaft. Da ist es vollkommen klar, dass ganz, ganz viel von diesem Sexismus internalisiert ist. Der steckt in allen von uns. Die grundsätzliche Frage ist halt, wie man damit umgeht.
Der Grund, warum wir uns alle schlecht fühlen, ist die Verschränkung von Patriarchat und Kapitalismus.
Feminismus, wie ich ihn verstehe, ist einerseits eine Haltung, andererseits eine Bewegung zur Transformation der Geschlechter und damit der Gesellschaftsverhältnisse.
Es wäre meiner Ansicht nach eine Form von mangelndem Verständnis für gesellschaftliche Zustände, wenn man nicht empört zumindest oder wütend darüber ist, welche Ungleichheiten eigentlich gesellschaftlich vorherrschen.
Also Wut ist gut.
Hallo und herzlich willkommen bei Große Töchter. Bevor wir mit der heutigen Folge loslegen, möchte ich mich wie immer bei meinen neuen UnterstützerInnen auf Steady bedanken. Danke an Valerie, danke an Naomi, danke an Sand, keine Ahnung, danke Konstanze, danke Marielle, danke Lena, danke an Nina. Wenn ihr Große Töchter auch unterstützen wollt, worüber ich mich natürlich sehr freuen würde, dann könnt ihr das nach wie vor auf Steady tun. steadyhq.com/große-töchter-podcast. Und an der Stelle möchte ich kurz ein paar Worte über Steady sagen. Da gibt es nämlich gerade einige Veränderungen. Und diese Veränderungen werfen nicht nur für mich, sondern auch für andere Content Creator im Internet die Frage auf, inwiefern Steady überhaupt noch eine Plattform ist, die wir weiterverwenden wollen oder überhaupt können. Der Grund hierfür ist, dass Steady die Gebühren für uns erhöht hat. Zur Erklärung, also pro Einzahlung von euch an mich oder andere Leute, die ihr auf Steady unterstützt, wird von Steady eben ein bestimmter Betrag quasi an uns verrechnet. Erstens wurden diese Summen erhöht. Kurze Info am Rande, nach wie vor ist es so, dass für mich Einzahlungen per Lastschrift am günstigsten sind und PayPal ist am teuersten. Aber nicht nur die wurden erhöht, sondern es werden auch die Kosten für eine nicht durchgeführte Abbuchung auf uns quasi abgewälzt. Ja, hallo nochmal, hier spricht Bea aus der Post-Production-Zukunft. Ich habe leider in der ersten hochgeladenen Version dieses Intros ein paar Falschinformationen verbreitet bezüglich der Gebührenerhöhung von Steady. Ich habe nämlich Zahlen irgendwie falsch verstanden und falsch abgespeichert und dann falsch wiedergegeben. Notiz an mich an dieser Stelle, nicht mit Zahlen hantieren, wenn ich gerade depressiv bin, Regelschmerzen habe und dabei bin, krank zu werden. Es funktioniert nicht. Es tut mir leid, dass ich, wie gesagt, Falschinformationen verbreitet habe und deshalb habe ich jetzt diesen Teil auch gemutet. Ihr hört mich an dieser Stelle. Die Konsequenzen, die ich aus der Gebührenerhöhung ziehe, sind allerdings nach wie vor dieselben. Die hört ihr dann gleich. Und falls sich doch noch was verändert, dann sage ich euch das in der nächsten Folge. Tschüssi.
Und ich bin auch gerade am Überlegen, ob ich das beibehalten kann, so wie es jetzt ist. Die Gebührenerhöhungen haben aber für mich zu folgenden Konsequenzen geführt, die ich jetzt schon umsetzen musste und das tut mir sehr leid. Erstens mal, mir war es ja von Anfang an wichtig, dass die Unterstützungsmöglichkeit für meinen Podcast ganz, ganz niederschwellig ist und ich habe echt mit 1 Euro pro Monat begonnen sozusagen, dass sich das auch alle leisten können oder fast alle und ich musste die kleinen Pakete komplett rauslöschen, weil bei Überweisungen von 1 Euro oder 2 Euro im Monat bleibt mir de facto eigentlich nichts mehr übrig, weil Steady so viel abzieht an Abbuchungsgebühren. Das heißt, das kleinste Paket ist jetzt das 3-Euro-Paket und ich musste auch von monatlichen Abbuchungen auf quasi die Jahresmitgliedschaft umstellen. Das heißt, wenn ihr ein Paket für 3 Euro im Monat abschließt, dann werden euch auf einmal einfach für das ganze Jahr 36 Euro abgebucht und ich kriege trotzdem diese 3 Euro im Monat. Es bedeutet aber, dass es eben statt 12 Abbuchungen eine Abbuchung gibt und deshalb die Abbuchung auch nur einmal verrechnet wird und nicht 12-mal. Deshalb auch an dieser Stelle meine Bitte an alle, die bereits ein Paket haben, das monatlich abgebucht wird, ich würde euch gern bitten, wenn das irgendwie möglich ist, auf eine Jahresmitgliedschaft umzustellen, weil alles andere für mich im Moment eigentlich wenig bis gar nichts bringt aufgrund der erhöhten Gebühren. Und wenn euch das auch möglich ist, dann würde ich euch auch bitten, euren Betrag nicht per PayPal oder Kreditkarte zu zahlen, sondern per Lastschrift. Wie gesagt, Lastschrift ist für mich am günstigsten, dann kommt Kreditkarte und am ungünstigsten ist PayPal. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich entschuldige mich, dass der Steady-Account jetzt wesentlich weniger niederschwellig wurde. Der Grund liegt halt einfach darin, dass ich von 1 und 2 Euro Mitgliedschaften im Moment quasi alles an Steady wieder abgebe. Und das ist vermutlich auch nicht in eurem Sinne, sonst würdet ihr gleich selbst Steady Geld überweisen, wenn ihr das machen wollen würdet. Und falls es in den nächsten Monaten Änderungen gibt und ich mich für eine andere Plattform wie Patreon entscheide, dann lasse ich euch das natürlich rechtzeitig wissen. Danke nochmal für eure Unterstützung. Es bedeutet mir wirklich viel, dass mittlerweile über 100 Leute insgesamt über 400 Euro bezahlen jedes Monat für diesen Podcast. Das freut mich wirklich sehr und es gibt mir auch Mut und Kraft, weiterzumachen. In der heutigen Folge sind zwei Menschen gleich zu Gast. Einen kennt ihr schon, Christian Berger. Außerdem noch Jelena Gutschanin. Sie ist Journalistin und Autorin in Wien. Und die beiden habe ich deshalb gemeinsam eingeladen, weil sie vor kurzem im Band Wen kümmert's, erschienen im ÖGB Verlag, zwei Beiträge zum Thema Väterkarenz, Papamonat und die Klammer auf, nicht Klammer zu, Beteiligung von Männern an Fürsorge und Haushaltsarbeit geschrieben haben. Und genau darum geht es auch in dieser Podcast-Folge. Also wir sprechen über die Ungleichverteilung von Haushalts- und Fürsorgearbeit sowie über Väterkarenz und darüber, was am Papamonat eigentlich problematisch ist. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Ja, hallo Jelena und Christian. Schön, dass ihr da seid heute, dass ihr euch Zeit genommen habt. Ich beginne ja immer mit, wer bist du und was machst du? Nachdem dich, Christian, die Leute schon sehr gut kennen, du warst schon zweimal insgesamt jetzt zu Gast, geht die Frage vorrangig an Jelena, wer bist du und was machst du?
Ja, hallo. Freut mich, dass ich heute hier sein darf. Mein Name ist Jelena Gutschanin. Ich bin Journalistin seit ungefähr einem Jahrzehnt bereits und Autorin. Und schreibe vorrangig über feministische und frauenpolitische Themen.
Magst du noch einen Satz zu dir sagen, Christian, für alle, die deine Folge noch nicht gehört haben, was sie machen sollten, aber es gibt ja wahrscheinlich noch ein paar Leute, die es noch nicht gehört haben.
Ja, mein Name ist Christian Berger, ich bin einer der SprecherInnen des Frauenvolksbegehrens, bin bei der Arbeiterkammer Wien beschäftigt und schreibe und forsche nach Möglichkeiten auch zu feministischen, ökonomischen und rechtspolitischen Themen.
Der Grund, warum ich euch eingeladen habe, war ja, dass ihr zwei Beiträge geschrieben habt in dem Buch Wen kümmert's, das im ÖGB Verlag herausgekommen ist, und die beiden Beiträge waren zum Thema Väterkarenz bzw. die Aufteilung von Fürsorgearbeit zu Hause. Und es sind zwei Teile. Der erste Teil, oder es sind zwei Beiträge von euch. Der erste Beitrag ist die Erzählung von zwei Fallbeispielen und der zweite Text ist halt, also da geht es um die rechtlichen Rahmenbedingungen. Und mal so eine ganz allgemeine Frage, was ist Fürsorgearbeit eigentlich? Was ist darunter zu verstehen und was hat sie mit Geschlecht zu tun? Warum müssen wir das feministisch thematisieren?
Ja, ganz grob gesagt ist Sorgearbeit die Arbeit, die unsere Gesellschaft erhält, die aber nicht dementsprechend gewürdigt oder gar entlohnt wird. Vorrangig wird sie von Frauen ausgeübt und wird in einen Sektor ausgelagert, wenn sie bezahlt ist, der sehr prekär ist. Wenn wir von unbezahlter Sorgearbeit reden, dann reden wir zum Beispiel über Kinderbetreuung, über Hausarbeit, über auch emotionale Arbeit in einer Beziehung zum Beispiel. Das alles sind Tätigkeiten, die sehr, sehr unsichtbar sind, weil sie auch zum Beispiel vorrangig von Frauen ausgeübt werden und weil jene, die mehr Privilegien haben in dieser Gesellschaft, diese Arbeit entweder nicht machen oder wenn sie sie machen, wird sie dann erst überhaupt gesehen, aber auch nicht dementsprechend gewürdigt.
Was man vielleicht noch ergänzen könnte, ist, dass es auch quantitativ eine Tatsache ist, dass diese Tätigkeiten, Haussorge, Fürsorgearbeit die Gesellschaft zusammenhält, denn wenn man sich die Gesamtzahl der geleisteten Arbeitsstunden in Österreich anschaut, machen bezahlte und unbezahlte Sorgearbeit ca. 60% aller geleisteten Arbeitsstunden aus. Das heißt, das ist tatsächlich die Grundlage, auf der unsere formelle Wirtschaft stattfindet.
Warum habt ihr euch jetzt entschlossen, dass ihr konkret die Beteiligung von Vätern thematisiert?
Das Buch Wen kümmert's bildet diverse Bereiche unbezahlter Arbeit ab, von Kriseneltern bis hin zum Bereich der privat organisierten Pflege, der Personenbetreuung, aber auch der elterlichen unbezahlten Arbeit. Und wir haben uns die Väterkarenz bzw. Väterbeteiligung genauer angeschaut.
Ja, ich denke, der Hauptgrund ist, dass die Lage in Österreich einfach katastrophal ist und wir wollten uns ein bisschen anschauen, woran liegt das? Einerseits an den gesetzlichen Rahmenbedingungen auch, aber andererseits natürlich auch an gesellschaftlichen Rollenbildern. Wenn wir das so in Zahlen aufdröseln, sind es, glaube ich, waren es 2016 120.000 Frauen, also Mütter in Karenz und im Vergleich dazu 4.600 Väter. Also das sind wirklich katastrophale Zahlen. Und die Frage, die wir uns gestellt haben, ist, warum entscheiden sich die Väter, die in Karenz gehen? Weil wir haben ja auch welche besucht, dazu in Karenz zu gehen. Und war das leicht für sie? In der Firma ist das auf Widerstände gestoßen etc. Und wie reagiert die Außenwelt auf sie? Und ich denke, wir haben da zwei gute Positivbeispiele herausgearbeitet, aber auch klar gesagt, dass das wirklich Ausnahmen sind, leider.
Und warum habt ihr euch entschieden, Ausnahmen zu befragen?
Weil ich denke, dass die Role Models total fehlen in der Medienberichterstattung und in der sonstigen Öffentlichkeit und weil einfach überhaupt die Frage danach fehlt, wie können sich Väter beteiligen, wie sieht das in der Realität aus, ein bisschen um auch dieses Tabuthema, dieses Tabu da rauszunehmen aus der ganzen Sache. Mhm. Aber natürlich auch, weil wir uns gefragt haben, wieso funktioniert das in dieser Familie und wieso funktioniert das bei 90% der anderen Familien in Österreich nicht.
Und selbst diese Fallbeispiele haben auch deutlich gezeigt, dass auch wenn Wissen vorhanden ist, wenn Ressourcen vorhanden ist, wenn man sich darüber Gedanken gemacht hat, wie man Haussorge, Erziehungsarbeit ausgewogen aufteilen kann, gesellschaftliche Normen greifen und es Widerstände gibt aus der eigenen Familie, aus dem sozialen Umfeld und es auch aufgrund der institutionellen Umgebung nicht unbedingt leicht ist, Haus-, Sorge-, Erziehungsarbeit fair, gerecht aufzuteilen.
Ihr sprecht ja auch über Väterkarenz in den zwei Beiträgen im Band und da ist mal so eine ganz allgemeine Frage meinerseits, was ist Väterkarenz und welche Möglichkeiten gibt es für Väter überhaupt in Karenz zu gehen in Österreich? Was sind da die rechtlichen Möglichkeiten, wie man sich Karenz aufteilen kann zum Beispiel?
Im Grunde gibt es nicht eine spezielle Väterkarenz oder Mutterkarenz, es gibt Karenz und die ist in Österreich bis zu 2 Jahre möglich mit unterschiedlichen Formen des Einkommensersatzes. In Österreich ist das Kinderbetreuungsgeld, das ist einkommensbasiert. Und was man beachten muss, ist, dass es anders als es nur bei Frauen der Fall ist, keine zwingende Väterkarenz, keine Väterbeurlaubung gibt oder einen Väterschutz. Allerdings gibt es den Mutterschutz und der ist in Österreich eine arbeitsschutzrechtliche Maßnahme, eine Situation, die eine schwangere Frau auf jeden Fall trifft und sie vom Arbeitsmarkt mindestens für 16 Wochen, 8 Wochen vor, 8 Wochen nach der Geburt, vor den schädlichen Einflüssen, vor Stress am Arbeitsplatz schützt. Das hat natürlich physiologische Gründe, das hat auch Gesundheitsschutzgründe. Allerdings bedeutet diese zwingende Auszeit für Mütter auch einen Wettbewerbsnachteil. Das zeigen Studien ganz klar und es gibt auch einen gewissen Automatismus, die Tendenz an die Mutterschutzzeit, auch eine Karenzzeit zu hängen.
Ihr sprecht ja in dem Beitrag, in dem es um die Fallbeispiele geht, also in dem ersten Text auch, also ihr beschreibt ein Modell, das eine Familie für sich gewählt hat und ihr beschreibt es als halblegales, halbe Modell. Wollt ihr da kurz ausführen, was das genau war, was die gemacht haben und warum das halblegal ist?
Jetzt nur vorweg, in Österreich ist es so, dass man nicht gleichzeitig in Karenz gehen kann. Das heißt, ein Vater, eine Mutter können sich die Karenz nicht so aufteilen, dass sie einen Vormittag und einen Nachmittag zu Hause bleiben. Das heißt, man muss sich entscheiden, zwei strukturierte Zeiteinheiten, mehrere Monate aufzuteilen, sich sozusagen abzuklatschen am selben Tag und so den Arbeitsalltag besser aufzuteilen. Das ist aufgrund des österreichischen rechtlichen Rahmens nicht möglich.
Genau, und wir haben eben ein Paar besucht, das das trotzdem macht, weil sie in der gleichen Firma arbeiten und sich das mit dem Arbeitgeber ausgemacht haben. Das heißt, offiziell ist die Mutter in Karenz und der Vater nicht. Und die Mutter ist, wenn ich mich gut erinnere, vormittags beim Kind und der Vater nachmittags. Das heißt, sie wechseln in der Mittagspause. Und für sie funktioniert dieses Modell ganz super, weil sie sich in der Mittagspause austauschen können über das Kind und weil jedes Elternteil quasi täglich Zeit mit dem Kind verbringt und auch sieht, wie es aufwächst und einfach mitbetreut. Und zwar wirklich 50-50. Und ich glaube, das kommt in den wenigsten Familien so vor.
Das zweite Wort neben Väterkarenz, das in dem Zusammenhang oft fällt, ist das Wort Papamonat. Mhm. Was ist das genau?
Ja, den Papamonat gibt es ja noch gar nicht lange. Seit 1. September 2019 gibt es die Möglichkeit für Väter bezahlt, einen Monat beim Kind zu Hause zu bleiben. Das haben auch einige prominente Personen vorgemacht, unter anderem Strache, der im Skiurlaub in seiner Papa-Monatsauszeit war, was, glaube ich, ganz gut illustriert, dass dieser eine Monat, der oft als eine Form der bezahlten Auszeit, in der man zu Hause ein bisschen zuarbeitet, ein bisschen Wochenend- oder Ausflugspapa spielt, nicht unbedingt das ist, was man sich unter einer gleichberechtigt aufgeteilten Kindererziehungszeit oder als ein gleichberechtigtes Modell heranziehen könnte.
Ja, das sehe ich genauso. Ich denke, der Papamonat institutionalisiert eigentlich etwas, was total problematisch ist in der Sorgearbeit, nämlich dass in diesem Fall Männer oder fast wie immer Männer viel mehr dafür belohnt werden und gewürdigt und beklatscht werden, wenn sie etwas tun, was gesellschaftlich unter ihrer Würde ist, eben auf ihre Kinder aufpassen oder sonstige Dinge wie Haushaltstätigkeiten machen. Und der Papamonat ist eigentlich die perfekte Gelegenheit für Väter zu sagen, ja, also ich habe das ja eh gemacht, den Monat, und in Wirklichkeit ist eben gleichzeitig die Mutter auch zu Hause und leistet in Wirklichkeit sowieso die Arbeit.
Also es bringt einen Vorteil an Prestige, es bedeutet keinen Einkommensverlust, im Gegensatz dazu bedeutet für Frauen, die in einer Partnerschaft leben, in einer heterosexuellen und Kindererziehungszeiten wahrnehmen, die Auszeit meistens einen Einkommensverlust von in etwa 50%, das haben neuere Studien gezeigt. Für Väter beim Papamonat greift das natürlich überhaupt nicht. Und was man, glaube ich, auch erwähnen muss, ist, dass die ganze Begrifflichkeit vom Papamonat ein Problem darstellt und ein Ungleichgewicht, die Ellen hat schon gesagt, institutionalisiert. Es zeigt sich ganz klar, dass hier ein Papamonat, eine kurze Auszeit, die mit keinem Nachteil verbunden ist, sogar mit Vorteilen verbunden ist, unbezahlten und weder gewürdigten noch bezahlten Mama-Jahren gegenüberstehen.
Ja. Ihr habt auch diesen tollen Satz, die vielen Mama-Jahre, die dem coolen Papa-Monat gegenüberstehen, werden nicht problematisiert. Das fand ich sehr super.
Ja, vielen Dank.
Gerne. Es ist ja auch so, dass es gab ja erst vor ein paar Monaten diesen Award, denn wer war das? Der Mann dieser Astronautin oder so, der, wisst ihr, was ich meine? Der irgendwie so einen Award gerichtet hat dafür, dass er bei seinen Kindern daheim geblieben ist. Also es ist auch gesellschaftlich, finde ich, ist die Würdigung oder die Anerkennung für Haushalts- und Pflegearbeit bei Männern einfach viel größer, weil es nicht grundsätzlich als Teil der männlichen Aufgabe gesehen wird. Das finde ich auch hochproblematisch.
Ja, Geschlecht kann man auch immer über Erwartungen fassen und es gibt an Männer die Erwartung, Kindererziehungsaufgaben in einer nachhaltigen und ausreichenden Weise wahrzunehmen, ganz einfach nicht. Und das bedeutet, dass Männer, die diese Minimalerwartung, dass sie auch da sind und auch hier und da zuarbeiten, übererfüllen, natürlich sehr gut wegkommen und einen großen Anerkennungsgewinn dadurch erreichen können.
Wir haben ja auch dieses tolle Beispiel im Buch gebracht von dem einen Paar, von dem anderen Paar, wo die Mutter am Spielplatz ist und eine Passantin zu ihr sagt oder eine ältere Frau, sie hätte ja so ein Glück, dass ihr Partner auch in Karenz geht.
Ja, und die traurige Tatsache ist, dass das ja auch stimmt. Denn wenn man sich die Zahlen anschaut, es gehen in Österreich ca. 4% aller Väter in Karenz bzw. beziehen Kinderbetreuungsgeld. Die Elena hat vorher gesagt, ca. 120.000 Mütter sind in Karenz und ich glaube, bei den Vätern sind das maximal dann 5.000 oder 4.000 bis 5.000. Für 2019 kennen wir die Zahlen nicht. Es ist gut möglich, dass sie ein wenig angestiegen ist.
Ein weiterer Begriff, den ihr verwendet, ist der Begriff Mummy Track. Mhm. Was ist damit gemeint?
Mummy Track bezeichnet den prekären Arbeitssektor, schlecht bezahlten Arbeitssektor, in dem quasi Frauen arbeiten, klammern müssen, weil sie aufgrund von eben Kinderbetreuungszeiten und Karenzzeiten in diese Jobs gehen, Teilzeit arbeiten. Jede zweite Frau in Österreich arbeitet in Teilzeit, was natürlich zu längerfristigen Folgen führt wie Altersarmut etc. Das heißt, es ist ein Sektor am Arbeitsmarkt, der vorwiegend von Frauen und hier auch wiederum vorwiegend von Frauen mit Migrationshintergrund und Women of Color ausgeübt wird.
Und diese Mutterschiene ist natürlich auch verbunden mit wenig Aussichten auf Karriere, auf Aufstieg im Beruf. Personen im sogenannten Mummy-Track werden seltener an Fortbildungs- oder Weiterbildungsprogrammen teilnehmen. Sie sind tendenziell in Teilzeitarbeitsverhältnissen, sind daher auch ökonomisch von anderen abhängig, sind oft in ihren Beziehungen, deswegen auch nicht insofern frei, als sie sich sanktionslos trennen können, ohne in finanzielle Sorgen zu geraten. Und sind auch mit gewissen Stigmata belegt, die mit einer Teilzeittätigkeit und mit Putztätigkeiten oder Hilfstätigkeiten nun mal verbunden sind in einer Gesellschaft, in der Arbeit sehr stark hierarchisiert ist.
Es gibt ja das Argument, dass die ökonomische Benachteiligung von Frauen bzw. der Gender Pay Gap ja eigentlich ein Mütter Pay Gap ist. Mhm. Was ist da eure Position dazu?
Ich glaube, das ist eine sehr treffende Präzisierung, denn der Gender Pay Gap ist tatsächlich, wenn man ihn auseinandersetzt, vor allem in dem Segment der Frauen, die ein Kind bekommen haben und in Karenz gehen, besonders hoch. Ich habe vorher schon diese Studie erwähnt, eine Studie neueren Datums weist nach, dass in den ersten 10 Jahren mit einem Einkommensverlust von in dem Fall durchschnittlich 51% zu rechnen ist. Diese Höhe ist sozusagen der Höhe gegenüberzuhalten, die Frauen gerade Mitte 30 oder auch älter, aber jedenfalls alleinstehend und in nicht prekären Berufen haben gegenüberzuhalten, wo der Gender Pay Gap oft weit unter 10% liegt. Ja. Und so kommt man daneben auf einen durchschnittlichen aggregierten Gender Pay Gap von etwa 21%, indem man diese sehr hohen Diskrepanzen bei Frauen, die sorgearbeitsbedingt nicht oder nur Teilzeit arbeiten gehen und auch in Berufen arbeiten, die mit einer Dequalifizierung verbunden sind, tätig sind.
Was, glaube ich, ganz gut ist, wenn man das nochmal irgendwie so auf den Punkt bringt, ist, welche negativen Konsequenzen Frauen haben dadurch, dass ihnen die Mehrheit der Sorgearbeit überlassen wird, und zwar jetzt in verschiedenen Lebensbereichen. Mhm.
Ich glaube, da müssen wir gar nicht so weit gehen und an die Altersarmut denken, sondern einfach an Alltagssituationen, wie zum Beispiel in einem, sagen wir mal, Jobumfeld, sich als Frau in einem männerdominierten Bereich zu orientieren, die ganze emotionale Arbeit zu leisten, zu schauen, wie geht's dem, wer macht das, wie wie verhalte ich mich jetzt, welchen Satz sage ich jetzt, damit ich nicht zu XY daherkomme. Also all dieses Manövrieren im Alltag, also diese emotionale Arbeit, die ja tatsächlich noch immer die unsichtbarste ist, ist etwas, was uns jeden Tag begegnet. Und wenn dann noch andere Diskriminierungsstrukturen dazukommen, natürlich noch viel stärker oder in anderer Form. Und dann eben natürlich ökonomische Ausgangsbedingungen, die viel schlechter sind, was dazu führt, dass die Freizeit anders aussieht, wenn überhaupt eine da ist, was zu schlechteren Zukunftsaussichten führt, zu emotionalen, psychischen Abhängigkeiten zum Partner, die wiederum gewaltfördernd sind und so weiter und so fort, ja.
Und ich denke, auf einer symbolischen Ebene ist das Problem, dass Weiblichkeit dann auch sehr stark mit Sorge um andere, Selbstlosigkeit, sich aufopfern verknüpft wird. Das sind ja auch nicht per se schlechte Werte, aber in einer Gesellschaft, in der Geschlecht polarisiert wird, heißt das, dass Männlichkeit mit Sorge in gewisser Weise inkompatibel erscheint und Männlichkeit stattdessen mit Härte, mit beruflichen Erfolg, mit Unabhängigkeit assoziiert wird und es so erschwert wird, ein neues Vaterbild, ein neues Männerbild zu entwerfen, dass mit Sorge, mit Kindererziehung leichter in Einklang zu bringen ist, ohne dass Männer entweder Kompensationsleistungen erbringen müssen oder Identitätskrisen haben, wenn sie tatsächlich sorgende Tätigkeiten übernehmen.
Ja, und man muss natürlich dazu sagen, dass es systemerhaltend ist, wenn Männer nicht diese Art von emotionaler oder unbezahlter Sorgearbeit machen und dass das System so erhalten bleibt, dieses Interesse haben ja noch immer die Männer in Machtpositionen oder halt generell, weil was uns in unserer Recherche auch aufgefallen ist, also so viel Interesse gibt es dann ja auch nicht, also daran in Karenz zu gehen zum Beispiel.
Das macht auch aus einer Unternehmensperspektive natürlich auch Sinn, weil das Risiko, das mit Frauen verbunden wird, das heißt die potenzielle Mutterschaft und der Ausfall als arbeitende Person im Unternehmen, wird insofern nur auf eine Personengruppe verteilt, nämlich auf Frauen, und man kann das Risiko insofern auch besser abschätzen und mit dem Risiko kalkulieren, wenn potenziell alle Menschen in einem Betrieb Väter oder Mütter sein können, die auch zu Hause bleiben werden, ist dieses Risiko viel gleichmäßiger verteilt und aus einer Perspektive der Geschlechtergleichstellung wäre das natürlich ideal.
Ich wollte dich eh schon fragen, nachdem es so wenige Väter gibt, die in Karenz gehen, wo habt ihr die gefunden, die ihr interviewt habt für den Band?
Ja, wir haben mit zwei Paaren für die Geschichten gesprochen und das eine Paar mussten wir auch gar nicht anonymisieren. Das ist ein sehr guter Freund von mir, der mit seiner Partnerin kürzlich ein Kind bekommen hat. Seine Geschichte ist im Buch auch dargestellt, die werde ich jetzt nicht wiederholen. Die habe ich, also an dieses Paar bin ich über meinen engen Freundeskreis gekommen. Und das andere Paar hat die Jelena, glaube ich, auch über eine Freundin gewinnen können.
Genau, ich habe einfach herumgefragt, ob jemand jemanden kennt, und dann haben wir uns für dieses Paar entschieden, weil sie so ein eben außergewöhnliches Modell für sich haben.
Jetzt nochmal zurück zu den rechtlichen Rahmenbedingungen der Karenz. Wir haben ja schon gehört, dass es in Österreich nicht gerade, also in der Praxis nicht gerade, die Situation nicht gerade ideal ist, weil halt einfach, du hast gesagt, 9000 Väter und wie viele Frauen?
Ich glaube, ca. 120.000 Frauen und 4.000 bis 5.000 Männer.
Jetzt wäre so
je nach Referenz, ja.
Jetzt wäre meine Frage, wo in welchen Ländern das egalitärer läuft und was die anders machen.
Ein Beispiel ist zum Beispiel Island, das immer gern herangezogen wird als Positivbeispiel. Island hat ein Modell, das sind 9 Monate Karenz, wo 3 Monate die Mutter 3 Monate, der Vater und 3 Monate frei aufteilbar sind. Und die aktuellste Statistik ist, glaube ich, 80% der Väter gehen dann auch tatsächlich in Karenz, weil es eben diese verpflichtenden 3 Monate gibt. Das heißt, eine Verpflichtung wäre schon sinnvoll, hat auch Schweden sogenannte Papa-Wochen. Und da ist auch die Zahl wesentlich höher als, also ich meine, Österreich kann man da gar nicht heranziehen eigentlich. Mhm.
Ja, diese Papa-Wochen oder Väterwochen stellen eine Art Väterquote dar, denn das ist eine Karenzzeit, die sich nicht der Mutter übertragen lässt. Das ist eine Karenzzeit, die Gesamtkarenzzeit, die einem Paar zur Verfügung steht, ausweitet. Insofern gibt es auch einen Anreiz für diese Väter in Schweden, in Karenz zu gehen. Ich habe mir diese skandinavischen familienpolitischen Reformen angeschaut. Man muss sagen, dass diese Länder einfach eine ganz andere Arbeits- und auch sozialpolitische Kultur haben. Die Möglichkeit, in einen bezahlten Elternurlaub zu gehen, ist in Finnland, Norwegen und Schweden in den 70er Jahren geschaffen worden. In Dänemark dann in den 80er Jahren und auch diese Väterquoten, die natürlich immer stärker ausdifferenziert wurden und verbindlicher wurden in den letzten Jahren, gibt es in Schweden und Norwegen auch schon seit den 90er Jahren, in Dänemark und Finnland seit den frühen 2000er Jahren. Das heißt, das sind Weichenstellungen, die sich früher oder später natürlich auch mit Einstellungsmustern verbinden und institutionelle Rahmenbedingungen, die Anreize schaffen, die aber auch Möglichkeiten schaffen und die auf einer politischen Ebene natürlich dazu beitragen, Elternschaft zu einem Gegenstand öffentlicher Diskussion zu machen, in Frage zu stellen, welche Rollen Frauen wahrnehmen, welche Rollen Männer wahrnehmen, weil hier tatsächlich Wahlfreiheit in einem anderen Ausmaß gegeben ist, als das bei uns der Fall ist.
Und natürlich kann man das auch nicht abgekoppelt von anderen politischen, sozialpolitischen und arbeitsrechtspolitischen Bereichen denken. Allein, dass es in Österreich so viele fehlende Kinderbetreuungseinrichtungen gibt, macht es wenigen möglich, sich die Karenzzeiten zum Beispiel aufzuteilen oder nicht arbeiten zu gehen. Und da entscheiden sich halt oft, vor allem in ländlichen Räumen, viele für das traditionelle Muster und die Mutter bleibt zu Hause, weil einfach der Kindergarten fehlt. Das heißt, auch hier müssen institutionelle Rahmenbedingungen geschaffen werden, genauso wie bei fairen Gehältern und bei zum Beispiel ein Modell, das die Care Revolution Aktivistinnen immer nennen, ist zu sagen, wir brauchen eine Existenzsicherung für Menschen und dann können wir darüber reden, dass Menschen gleichwertig Care-Arbeit verrichten. Weil solange Menschen diskriminiert werden in dem System und zwar egal von Geschlecht, Herkunft, Alter, solange wird auch Arbeit ungerecht aufgeteilt sein und eben auch Kinderbetreuungsarbeit.
Und ich denke, was man zusätzlich neben diesem sehr wichtigen Aspekt der Existenzsicherung, den Jelena gerade stark gemacht hat, noch ansprechen sollte, ist, dass es bei Elternschaft auch nicht nur darum geht, oder bei einer gleichmäßigen Aufteilung von mit Elternschaft verbundener Arbeit nicht nur darum geht, die Individuen möglichst schnell wieder in den Arbeitsmarkt zu reintegrieren oder Arbeit so effizient wie möglich aufzuteilen, sondern man sollte das schon aus einer Geschlechtergleichstellungsperspektive sehen und die Aufteilung dieser Arbeit auch als eine Gerechtigkeitsfrage verstehen. Ja.
Jetzt nochmal zurück zu euren beiden Fallbeispielen von der sozusagen politischen Ebene auf die betriebliche Ebene. Was waren da für Widerstände oder mit welchen Problemen waren Sie da konfrontiert, die beiden Familien in Bezug jetzt auf die Karenz des Vaters?
Ja, wenn wir das Beispiel hernehmen von diesem Halbtagsmodell von dem Paar, der Vater hat erzählt, dass er eine Beförderung bekommen hätte. Die beiden arbeiten, wie gesagt, in der gleichen Firma. Und er hat aber die Bedingung gestellt, dass er sein Kind abholen kann vom Kindergarten rechtzeitig und dass er sich eben die Zeit so aufteilen kann. Und hat dann gesagt, er hätte den Job nicht angenommen, wenn das nicht möglich gewesen wäre. Aber natürlich hätte er das nicht von sich aus gesagt, wäre das nicht angenommen worden, selbstverständlich. Und da ist auch ganz, bei diesem Paar war auch ganz gut sichtbar, dass sein Wille und dass er dass er sagt, für ihn ist es selbstverständlich, sich diese Arbeit 50-50 aufzuteilen, maßgeblich daran beteiligt waren, dass sie dieses Modell überhaupt machen konnten. Und sie sind zum Glück nicht auf Widerstände gestoßen in der Firma, weil das, glaube ich, ein recht familiäres Unternehmen ist und sie sich das wirklich gut aushandeln konnten. Aber andere Väter stößen da natürlich auf Widerstände. Und da braucht es schon ein bisschen mehr als den Willen manchmal.
Es ist ja ein häufiges Argument, das von Männern auch vorgebracht wird, dass sie deshalb nicht in Karenz gehen können, weil es eben betrieblich nicht möglich ist.
Ja, ich denke, die meisten, die das sagen, haben nicht einmal nachgefragt.
Mhm. Beim anderen Beispiel muss man vielleicht betonen, dass Paul Universitätsassistent ist, Predoc an der Universität Wien. Und die Universität Wien schon versucht, förderliche Bedingungen herzustellen, wobei man schon sagen muss, dass das Betreuungsangebot limitiert ist. Ich glaube, für das Jahr 2017 haben wir eine Zahl verifizieren können und da gab die Universität Wien 16 Plätze für Studierende. Paul ist jetzt kein Studierender und kann auf den Betriebskindergarten zurückgreifen, aber Studierende hatten nur 16 Plätze zur Verfügung und man weiß, auf der Universität Wien sind über 100.000 Personen eingeschrieben. Das heißt, das steht in keinem Fall in einem Verhältnis, dass die Bedürfnisse der Studierenden dem Bedürfnis der Studierenden entsprechen würde. Und das zeigt sich auch daran, dass sehr wenige weibliche Studierende tatsächlich sich von ihrem Studium karenzieren lassen aufgrund der Mutterschaft, sondern einfach weiter studieren, Notlösungen finden, auf ihr soziales Netz zurückgreifen oder aus dem Studium ausscheiden.
Ich denke, eine Konversation darüber anfangen in erster Linie, Sensibilisierungsarbeit leisten, ein Klima schaffen, in dem es einfach normal ist, nicht nur in Ordnung, sondern einfach normal. Und den Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen genug Gehalt zahlen, damit sie da auch überhaupt darüber nachdenken.
Ja, die Studien, die wir uns angeschaut haben, zeigen auch ganz klar, dass die Einkommensersatzleistung der wesentliche Faktor für Männer ist, in Karenz zu gehen. Das ist ja auch sehr rational, denn tatsächlich braucht es für das Haushaltseinkommen ein entsprechend hohes Männereinkommen und Männereinkommen sind in der Regel höher aufgrund der Arbeitsmarktstrukturierung. Und deswegen kann man auf betrieblicher Ebene durchaus auch einen Anreiz setzen, indem man eine Gleichstellungsvereinbarung schließt und vernünftige Einkommensersatzleistungen für Väter, die in Karenz gehen, institutionalisiert.
Ich habe mir jetzt das Regierungsprogramm nochmal in Vorbereitung dieser Folge angeschaut, in Bezug auf Karenz, was da drin steht. Und ich fand es interessant, dass das Thema Karenz kommt zweimal, also das aktuelle Regierungsprogramm jetzt, das es seit kurzem gibt, weil es eben auch aktuell ist. Und es kommt zweimal vor, und zwar beim Kapitel Frauen und beim Kapitel Familie und Jugend. Und beim Kapitel Frauen steht, ich zitiere, die angelernten Rollen und Rollenverhältnisse von Frauen und Männern müssen aufgegriffen werden. Frauen wie Männer brauchen mehr Gestaltungsfreiraum in ihrem Leben. Anreize für Männer, mehr unbezahlte Arbeit zu übernehmen, in Väterkarenz zu gehen oder den Papa-Monat in Anspruch zu nehmen, tragen zu einer gerechteren Verteilung von Erwerbsfamilienpflege und ehrenamtlichen Arbeit zwischen Frauen und Männern bei. Um die Fortschritte der Gleichberechtigung betrachten zu können, nimmt Österreich an einer europaweiten Zeitverwendungserhebung teil. Und dann bei den konkreten Maßnahmen steht Karenzmanagement, Doppelpunkt, ausführliche Informationen im Vorfeld der Karenz. Und dann im Kapitel Familie und Jugend steht, Zitat, Kinderbetreuung ist für uns als Bundesregierung eine klar partnerschaftliche Aufgabe und jedes Kind soll die beste Betreuung erhalten. Die Förderung in der Väterkarenz und des Papamonats ist der Bundesregierung ein wichtiges Anliegen und bei den Forderungen steht dann, oder bei den geplanten Maßnahmen steht, Reform Väterkarenz und Papamonat zur Verbesserung der Vereinbarkeit. Jetzt kann man, glaube ich, zu Recht sagen, dass das sehr schwammig ist. Und meine Frage an euch wäre, was würdet ihr euch wünschen an konkreteren Maßnahmen?
Ich denke, dass wenn wir den Papa-Monat zum Beispiel auf 3 Monate, die verpflichtend sind, ausweiten würden, wäre das schon mal ein guter Schritt in die richtige Richtung. Und so wie ich dieses Regierungsprogramm lese, fehlen mir da komplett zum Beispiel eine Auswertung der Kinderbetreuungseinrichtungen. Davon lese ich jetzt irgendwie da gar nichts. Und das wäre auch eine institutionell wichtige Maßnahme.
Ja, ich denke, da hat Jelena vollkommen recht. Ich finde es auch ein bisschen zynisch, davon zu sprechen, Wahlfreiheit zu schaffen und nicht die Bedingungen, die notwendig wären, um eine Wahl zu ergreifen, zu schaffen. Und das ist im Fall von Kinderbetreuung ganz klar, dass es entsprechende staatliche oder staatlich finanzierte Einrichtungen gibt, örtlich nahe, kostenfrei und auch niederschwellig und vielsprachig aufgestellt. Und was ich, glaube ich, auch unterstreichen würde, ist, dass es ein Modell bräuchte, in dem es analog zum Mutterschutz eine Form des Vaterschutzes oder der verbindlichen Beteiligung von Vätern gibt. Vermutlich, das zeigen die guten Erfahrungen in Skandinavien in Form dieser Väterquoten.
Ja, ich fand es auch durchaus bemerkenswert, dass darüber gesprochen wird, dass die angelernten Rollen und Rollenverhältnisse verändert werden müssen und dann als Maßnahme steht, Karenzmanagement, Doppelpunkt, hält Frauen aufklären über die Folgen, die die Karenz mit sich bringt. Und dann denke ich mir halt so, ja, okay, gut, und was ist jetzt, was sind eure politischen Maßnahmen?
Ja, das passt sehr gut dazu, dass sich an anderer Stelle des Regierungsprogramms eine Informationskampagne zu den Folgen von Teilzeitarbeit findet. Und ich denke, auch das ist zu einem gewissen Teil zynisch, denn ich denke, die meisten Personen, die in Teilzeit tätig sind, wissen, was die Konsequenzen sind. Sie sehen die Konsequenzen auf ihrem Konto jedes Monat. Sie wissen, was Teilzeit strukturell bedeutet. Das sind keine kompletten Neuigkeiten. Viel wichtiger wäre es nicht, hier Wissensverbreitung zu betreiben oder Informationskampagnen aufzusetzen oder über Management von Arbeitszeiten, in dem Fall bezahlter oder unbezahlter Arbeit, aufzusetzen, sondern Maßnahmen zu setzen, dass man sich tatsächlich aussuchen kann, ob man ein Kind zur Betreuung gibt und dass Maßnahmen gleichzeitig gesetzt werden, die rigide Rollenbilder und eine Aufteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit, die zu Ungunsten von Frauen ausgerichtet ist, auflöst. Und da bräuchte es von Arbeitszeitverkürzung bis hin zum Ausbau von Kinderbetreuungseinrichtungen eine ganze Reihe von Maßnahmen.
Mhm. Ja. Du hast schon über Teilzeit gesprochen, um den Bogen jetzt wieder zurückzuspannen zum Thema Sorgearbeit. Der häufigste Grund für Teilzeitarbeit bei Frauen ist ja auch tatsächlich die Sorgearbeit, die sie zu verrichten haben zu Hause.
Wenn man sich in Österreich anschaut, wie die Verteilung von Teilzeitarbeit nach Geschlecht aussieht, dann sieht man, dass 85% aller Teilzeittätigkeiten am formellen Arbeitsmarkt von Frauen wahrgenommen werden, beziehungsweise aller Teilzeitarbeitsverhältnisse von Frauen wahrgenommen werden. Und innerhalb der Gruppe der Frauen sind immer noch 47,6% Teilzeit beschäftigt. Das heißt, hier gibt es natürlich einen gewissen Trend, eine Struktur, die sich zeigt. Und Frauen wie Männer haben nur 24 Stunden am Tag und es fällt zu Hause in einer Gesellschaft, die über Kern- und Kleinfamilien strukturiert ist und in denen Haushalte primär von zwei oder drei Personen organisiert werden, notwendigerweise Arbeit an, die diese Haushaltsmitglieder leisten müssen. Und wer weniger Zeit am formellen Arbeitsmarkt verbringt, freiwillig oder unfreiwillig, wird zwangsweise zu Hause mehr Arbeit leisten müssen, um sich, aber auch den Partner, die Partnerin wieder in Stand zu setzen. Das heißt, zu kochen, zu putzen, Bedingungen für Erholung zur Verfügung zu stellen.
Ja, ich denke auch, zum Beispiel in Finnland wird ja gerade diskutiert, die 4-Tage-Woche wäre auch eine Maßnahme, aber ich denke, es ist recht unrealistisch, dass wir das mit dieser Regierung haben werden. Wir haben ja erst den 12-Stunden-Tag bekommen, eine absolut kontraproduktive Maßnahme in alle Richtungen, würde ich mal sagen, weil Christian gesagt hat, Arbeitszeitverkürzung, das wäre massiv wichtig und notwendig, um nicht nur um unbezahlte Arbeit fairer aufzuteilen, sondern um sie auch aufzuwerten und auch irgendeinen Teil seines Lebens nicht mit Arbeit zu verbringen.
Das ist aber dann ein anderes Politik- und Staatsverständnis und ein Staat, der sich als nationaler oder vielleicht auch international ausgerichteter Wirtschaftsstandort definiert, funktioniert anders als ein Wohlfahrtsstaat, in dem Geschlechterbeziehungen tatsächlich aufgelöst, verändert, gerechter gestaltet werden können. In einem Wirtschaftsstandort gibt es andere Kriterien, nach denen Politik für Frauen, Männer, Eltern, diverse Personengruppen gemacht wird.
Oder dagegen?
Wir haben jetzt gesprochen über rechtliche Rahmenbedingungen, über sozusagen Betriebe, was da, also was auf rechtlicher Ebene gemacht werden kann, was auf betrieblicher Ebene gemacht werden kann. Und jetzt frage ich euch noch, was es soziokulturell sozusagen an Verschiebungen braucht, damit Fürsorgearbeit gleichberechtigter verteilt wird.
Ich habe es vorhin kurz angesprochen. Ich denke, wir müssen das System und Anführungszeichen an sich ändern, wenn wir Arbeitsbedingungen ändern wollen, die, wie Christian vorhin gesagt hat, Assoziation von gewissen Tätigkeiten mit Geschlecht, mit zugewiesenen Geschlechtern zum Beispiel, das muss geändert werden, damit sich gesamtgesellschaftlich das Bild von Care-Arbeit verändert und verbessert. Ich sage nicht, dass jede Care-Arbeit bezahlt werden sollte, aber die zumindest institutionalisiert ist, müsste unbedingt besser bezahlt werden, wenn wir zum Beispiel von Pflege reden, wo auch ein sehr spannender Beitrag im Buch drinnen ist. Aber natürlich die Geschlechterrollen, die wir in dieser Gesellschaft haben, an sich müssen hinterfragt werden.
Und ich denke, es sollte überhaupt dem, was Care-Arbeit ist, Care, die Sorge um andere, die Sorge um das Lebendige, ein viel größerer Stellenwert beigemessen werden. Und das als leitendes Prinzip für Politikgestaltung heranzuziehen, würde uns, denke ich, ganz woanders hinführen als Wachstum oder Wettbewerb als leitende Prinzipien in Stellung zu bringen.
Wollt ihr noch irgendetwas sagen, was wir noch nicht besprochen haben heute?
Was sicher auch wichtig wäre, ist, dass sich das Bild, das in der Öffentlichkeit von Frauen und Männern vermittelt wird, in Filmen, in der Werbung verändert. Da könnte man auf jeden Fall konkret ansetzen und Väter öfter in Rollen zeigen, in denen sie sich um andere kümmern, oder Männer in Rollen zeigen, in denen sie sich um andere kümmern, in denen sie verletzlich sind, Emotionen zulassen. Das wäre eine der Möglichkeiten, über die Ebene der Kulturindustrie zu gerechteren Geschlechtervorstellungen zu finden, die ja auch eine Voraussetzung sind für eine gerechtere Gestaltung von Geschlechterverhältnissen. Man könnte sich auch überlegen, massive Formen sexistischer Werbung zu verbieten. Gerade in der Werbung wird ein sehr rigides Bild von Frauen, die in der Küche oder neben der Waschmaschine platziert werden, verbreitet, und Männern, die im Berufsleben stehen, Erfolg haben oder auch Stärke im Sport zeigen. All diese Klischeebilder sind ja bekannt, transportiert. Das könnte man, denke ich, ohne große Not verändern.
Ja, und zusätzlich dazu natürlich alle anderen Diskriminierungsformen, auch wie rassistische Strukturen, die maßgeblich dazu beitragen, dass eben Frauen of Color und migrantische Frauen in prekären Berufen arbeiten und Kinderbetreuung leisten. Und ja, was wollte ich sagen?
Das war's. Okay, danke schön. Wollt ihr noch kurz verraten, wo man euch im Internet findet?
Also ihr könnt mich auf Twitter finden, einfach mit meinem Namen jelena.kutschanin.
Ja, mich findet ihr auf Twitter ebenso mit meinem Klarnamen und auch auf Instagram.
Dankeschön.
Danke dir.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Bea.
Vielen lieben Dank an Jelena und Christian für das Interview und danke an euch fürs Zuhören. Das Buch Wen kümmert's? Die unsichtbare Sorgearbeit in der Gesellschaft ist im ÖGB Verlag erschienen und einen Link dazu findet ihr in den Shownotes.
Ihr findet auch Links in den Shownotes zu Jelenas und Christians Twitter-Profile. Und wenn ihr mir was mitteilen wollt, dann könnt ihr das unter großetöchterpodcast@gmail.com oder über das Kontaktformular auf der Homepage großetöchter-podcast.at. Große Töchter findet ihr auf Facebook und auf Instagram @großetöchterpod. Mich findet ihr auf Twitter und auf Instagram @FrauFrasel. Und wenn ihr Große Töchter unterstützen wollt, dann könnt ihr das, wie gesagt, auf steadyhq.com/großetöchterpodcast oder unter großetöchter-podcast.at einfach auf Unterstützen klicken. So, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Nicht kleinkriegen lassen.